HR Info. Das Interview mit Gerd Müller. Bei dem Namen Gerd Müller denken die meisten Deutschen wohl immer noch an Fußball und den Bomber der Nation. Gerd Müller, so heißt aber auch der aktuelle Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Der CSU-Politiker zählt eher zu den Unauffälligen in der aktuellen Regierung von Kanzlerin Merkel. Das soll sich am kommenden Montag ändern. Denn dann stellt Minister Müller die sogenannte Zukunftscharta vor, eine Art Gebrauchsanleitung für eine bessere Welt. Was aber heißt eigentlich bessere Welt für Gerd Müller? HR Info, das Interview mit Bundesentwicklungsminister Gerd Müller und Hauptstadtkorrespondentin Sabine Müller.
Herr Müller, Sie sagen ja, wer die Welt verbessern will, der muss auch sein Verhalten ändern. Er muss so ein Stück die Wohlfühlzone verlassen, haben Sie das genannt. Mhm. Fangen wir noch mal ganz konkret bei Ihnen an. Wo haben Sie denn Ihre Wohlfühlzone verlassen, um die Welt vielleicht ein bisschen besser zu machen?
Ich sage, unser Prinzip im Leben muss Nachhaltigkeit sein. Bedenke, was du tust. Und wo kann man da zu Hause anfangen? Wenn ich in den Kühlschrank reinschaue, was werfe ich weg und was muss nicht weggeworfen werden? 65 Kilo im Jahr pro Kopf und Person in Deutschland gehen Lebensmittel in den Müll. Das ist skandalös. Das ist ein Punkt.
Passiert das bei Ihnen auch noch? Haben Sie überhaupt noch einen Kühlschrank als Minister oder essen Sie eigentlich nur noch auf Empfängen und kaufen nie mehr ein?
Ich führe noch ein normales Leben. Ich habe eine Frau und Kinder. Natürlich leider viel zu wenig zu Hause, aber da steht auch ein Kühlschrank. Und dann beim Einkauf. Ich muss also nicht, obwohl der prima schmeckt, kriege ich ab und zu auf Empfängen, Wein aus Südafrika. Warum nicht Wein aus Franken, Bier aus Bayern und Käse aus dem Allgäu? Regional einkaufen. Lamm heute kommt zu 75% aus Neuseeland. Man muss sich mal vorstellen, wie viele Transportkilometer in einem solchen Lamm stecken. Also, das sind schon konkrete Punkte, regional einzukaufen und saisonal zu essen. Jetzt kommt Weihnachten.
Muss da hätte ich auch gleich nachgefragt. Wenn Sie jetzt Geschenke einkaufen für Weihnachten, wie ist das bei Ihnen? Gibt es bei Ihnen nur noch fair gehandelte Schokopralinen und, weiß ich nicht, vielleicht die Patenschaft auf die Ziege in Somalia oder so? Also ist das, was Sie schenken?
Also das Amt hat mich schon verändert, weil ich jetzt viel auch Erfahrung bekomme, beispielsweise Kaffee und das Kakao-Thema, wo wirklich Sklavenarbeit auf den Plantagen stattfindet. Und ich gestehe, vor 2 Jahren habe ich noch nicht auf fairen Kaffee geachtet. Aber jetzt achte ich drauf und auch beim Tee. Und habe vor kurzem im Bundeskanzleramt die Kabinettsreferentin ein bisschen aus der Fassung gebracht, als ich hier sagte, also hier im Kanzleramt beim Frühstücken mit der Kanzlerin sollte eigentlich fairer Tee und fair gehandelter Kaffee auf dem Tisch stehen. Und ich glaube, das kriegt man auch noch hin. Man kann schon sehr, sehr viel ändern, ohne dass man, ich sag mal, einen Verlust hat an Genuss.
Wenn man jetzt auf dieses nachhaltige Leben, nachhaltiger Einkaufen Wert legt, da kommen ja ein paar Faktoren mit rein. Zum einen sicherlich auch Geld. Manches mag teurer sein, da gehen wir jetzt mal, wenn wir auf Ihr Beispiel gehen, davon aus, dass Geld nicht so der Faktor ist, aber sicherlich auch Zeit, weil nachhaltig produzierte Dinge gibt es meistens nicht an jeder Ecke. Man muss sich vielleicht auch ein bisschen informieren, wo das herkommt, und ich denke mal für Sie, Zeit ist für Sie immer ein Problem. Wie können Sie sich informieren? Sie haben zum Beispiel, mal gucken, einen schicken Anzug an. Sind Sie sicher, dass der nicht aus irgendeinem asiatischen Sweatshop kommt?
Also Nachhaltigkeit ist keine Frage des Geldes. Ich will das beim Wasser nochmal sagen. Ich kämpfe seit Jahren dafür, dass an unseren Schulen den Kindern Wasser einfach frei angeboten wird. Es ist doch ein Witz, dass wir den Kindern Coca-Cola und anderes offerieren. Einfach Wasser umsonst. Und beim Thema Kleidung.
Da ist es eine Frage des Geldes, oder? Das muss man schon ehrlich sagen.
Kleidung. Aldi hat letzte Woche einen Prospekt, ich darf hier Werbung machen oder auch nicht, ich will nur ein Problem darstellen. Aldi hat letzte Woche einen Prospekt bei mir in der Zeitung beigefügt, wo Eltern Winterjacken zum Skifahren für sage und schreibe 7,50 € war, glaube ich, der Preis. Also unter 10 €, mhm, eine Winterjacke für einen 12-Jährigen kaufen kann. Also es ist keine Frage des Geldes mehr. Ich meine, klar.
Aber das war fair produziert?
Das kann ich mir nicht vorstellen.
Genau, von daher, wenn ich die gleiche Winterjacke in fair produziert habe.
Ich meine, ich verstehe schon, dass Eltern, die sehr aufs Geld achten müssen, da auch zugreifen bei solchen Angeboten. Aber wenn ich so ein Kleidungsstück um diesen Preis anbiete, dann steht am Anfang ein Baumwollbauer oder Bäuerin und dann steht eine Näherin, wie wir sie in Bangladesch kennen, die unter brutalsten Bedingungen für 15 Cent die Stunde arbeiten muss und deren Kinder nicht zur Schule gehen können. Und das nenne ich keine faire Produktion. Deshalb bin ich an diesem Thema bei Textilia ganz besonders dran.
Da kommen wir auch gleich noch dazu. Stürzt Sie das denn auch manchmal in Gewissenskonflikte? Ich weiß nicht, ob Sie, weiß ich nicht, Anfragen von Ihren Kindern bekommen oder ob Sie Patenkinder haben, die dann zum Beispiel das neue WM-Trikot haben wollen. Da haben Sie sich ja auch zu geäußert. Da will man das jetzt haben, was 4 Sterne hat. Das kostet im Laden 84 Euro. Und da haben Sie gesagt, das kann nicht sein, dass bei dem Preis die Näherin ein paar Cent bekommt in Asien. Was machen Sie, wenn Ihnen jemand sagt, ich möchte es gern geschenkt haben von dir, meinem Patenonkel, oder von dir, dem Freund der Familie? Sagen Sie dann einfach nein, das machen Sie nicht?
Also ich bin kein 1%-Mann, der sozusagen die Alternative ist zur Masse, sondern wenn das Trikot 85 Euro kostet, dann verlange ich nur, dass bei der Näherin in Bangladesch von den 85 Euro 1 Euro, Sie haben richtig gehört, 1 Euro bei der Näherin bleibt. Und das verringert dann die Handelsspanne. Und darüber diskutiere ich im Augenblick mit den Konzernen, mit den Handelskonzernen, mit den Textilfirmen, ob das möglich ist. Und da muss ich sagen, wenn das nicht möglich ist, dann frage ich die Verbraucher. Und da muss ich den Verbrauchern die Möglichkeit geben, zu erkennen, wo bekommen sie fair hergestellte Produkte, Textilien, Lebensmittel, und wo bekommen sie die eben nicht.
Gibt es Läden, in die Sie nie gehen würden? Also ich meine, das Beispiel auch immer Primark, wo das T-Shirt 2 Euro kostet und die Hose 7 Euro. Sagen Sie, gehe ich einfach nicht hin? Ganz, ganz viele Leute machen das ja.
Also ich gehe überall hin, bei Lebensmitteln, bei Textil und bei Produkten muss in der Gänze klar sein, die müssen sicher sein. Aber fair gehandelt ist nicht eine Frage des Preises für den Endverbraucher. Das heißt, ich habe das bei Textil mir ganz genau angeschaut. Auch eine Jeans um 9,90 Euro kann unter fairen Bedingungen produziert werden, sprich die Näherin kann nicht 15 Cent, sondern 50 Cent in der Stunde verdienen. Das verteuert die Jeans vielleicht um 1 Euro. Und diesen 1 Euro muss es uns wert sein. Aber es gibt ja auch Jeans um 300 Euro. Also der Lohnkostenanteil für die Näherin ist so gering, dass es beim Endverbraucher im Preis nicht durchschlagen muss.
Sie hören hr-Info, das Interview, heute mit Bundesentwicklungsminister Gerd Müller. Ich würde mit Ihnen jetzt mal gern genauer auf die Zukunftscharta schauen, die Sie am Montag dann vorstellen und auch der Bundeskanzlerin Angela Merkel übergeben werden. Das ist ja kein Werk, das irgendwer in Ihrem Ministerium im stillen Kämmerlein geschrieben hat. An dieser Charta haben ziemlich viele Leute ziemlich lange gearbeitet, so etwa 7 Monate lang. Da waren politische Experten dabei, Nichtregierungsorganisationen, Kirchen, auch die ganz normalen Bürger in Anführungszeichen konnten ihren Input geben. Und herausgekommen sind da jetzt gute 60 Seiten Papier, so eine Art Handlungsblaupause oder Handlungsanleitung für eine bessere Welt, nenne ich das jetzt mal. Was heißt denn das für Sie, eine bessere Welt?
Die Politik muss auch über den Tag hinaus denken. Wir müssen auch die Überlegung anstellen, was passiert denn, wenn wir so weitermachen in 20 und in 30 Jahren. Und wenn ich das Thema Klimaschutz als Überlebensfrage hernehme, wenn wir nicht sofort und entschieden hier Veränderungen in der Wirtschaftsweise beim Ausstoß von Treibhausgasen weltweit umsetzen, dann geht es uns so wie den Dinos. Es wird den Menschen auf diesem Planeten irgendwann nicht mehr geben, weil sich die Lebensbedingungen so verändern, Stichwort Hitze, Überflutung und vieles an Naturkatastrophen. Und diese Themen weg von der Tagespolitik hin zu Langfristdenken und daraus Konsequenzen zu ziehen, das ist uns mit der Zukunftscharta gelungen. Und besonders interessant ist, dass praktisch jeder mitmachen konnte und wir nicht in Parteischablonen denken. Parteien sind wichtig für die Tagespolitik, ist ganz klar, aber die Zukunftsfragen Das ist komplett offen. Und da kommen wir dann an Punkte, wo wir gemeinsam handeln müssen.
Ich finde, das macht die Zukunftskarte auch wirklich gut, dass sie ziemlich deutlich und auch relativ schonungslos den Ist-Zustand analysiert. Also was Hunger angeht, was Armut angeht, was fehlende Menschenrechte und auch fehlende Umweltstandards angeht. Da steht zum Beispiel auch drin, ich zitiere jetzt mal, einer der Hauptgründe für ausbleibende Entwicklungserfolge ist das Versagen der Politik. Da können Sie vermutlich auch Deutschland nicht ganz ausnehmen, auch wenn es da jetzt nicht explizit genannt wird, oder?
Ja, man muss den Satz sicher dann weiter lesen, Versagen an welchen Punkten und welcher Politik. Wenn ich mir den Bereich der Verteilung der Ressourcen beispielsweise herausgreife, also dass wir 20% der Industrieländer der Welt, von Japan bis USA, wir sind 20% der Weltbevölkerung, wir beanspruchen für uns 80% der Ressourcen. Stichwort Öl. Öl ist endlich. Darauf baut aber unser Wohlstand in Deutschland, in Europa auf. Das sind Ressourcen des Planeten, die sich über Jahrmillionen gebildet haben. Wir beuten sie aus. Ich war in Nigeria. Dort wurden von Ölfirmen die Mangrovenwälder, dort wo gefördert wird im Niger-Delta, brutalste Umweltschäden angerichtet. Das Öl wird transferiert, wir fahren hier an die Tankstelle, wir wissen ja als Verbraucher nicht. Und auch hier sage ich, das ist unverantwortlich. Wir müssen weltweit Mindeststandards umsetzen, im ökologischen Bereich, Förderung von Öl beispielsweise, und im sozialen Bereich in der Frage Bezahlung von Mindestlöhnen.
Kurze Zwischenfrage, weil Sie Nigeria und das Niger-Delta, die Ölförderung erwähnt haben. Das haben viele ja vor ein paar Wochen so ein bisschen als indirekten Boykottaufruf verstanden, als Sie gesagt haben, wenn der deutsche Verbraucher wüsste, unter welchen Bedingungen dieses Öl gefördert wird, wo das herkommt, dann würde er da nicht mehr tanken. Das heißt, ich darf nicht mehr zu Shell fahren?
Ich nenne keine Firma, aber die großen Multis müssen ihrer Verantwortung gerecht werden und es liegt an der Politik, sie dazu zu zwingen. Wenn in Nigeria 100 Millionen Menschen unter einem Dollar am Tag haben, hungern, elend, bei meinem Besuch mich Mädchen anflehen, ob sie in die Schule gehen dürfen, ob Deutschland unterstützen kann, die Sicherheit, ich dann den Präsidenten treffe und ihn frage, 45 Milliarden Öleinnahmen, Herr Präsident, wie viel geht denn davon in Gesundheit, in Schule, in Soziales? Ich möchte das gerne wissen, denn Sie möchten, dass Deutschland Entwicklungshilfe nach Nigeria leistet. Dann frage ich Sie, wo gehen die Ölmilliarden hin? Und hier müssen wir an die Verantwortung dieser Staatschefs nicht nur appellieren, sondern wir müssen internationale Regeln umsetzen, die beispielsweise jetzt die Ölmultis in die Verpflichtung nehmen, dass die Gelder, die an Nigeria bezahlt werden, dass dies transparent wird, wo das Geld hingeht.
Nun ist eine schonungslose Analyse in der Zukunftskarte sehr gut, aber die entscheidende Frage ist ja, wie setzen Sie das in konkrete Politik um?
Also zu Hause beginnen. Ich weiß, wir haben darüber gesprochen, jeder muss selber handeln. National, wir haben eine Nachhaltigkeitscharta in Deutschland und ich möchte sagen, Deutschland ist sicher Exzellenzregion in der Welt. Wenn wir 200 andere Staaten, Europa ist Exzellenzregion in vielem, was wir besprechen. Wir gehen voraus, wir setzen Standards und das ist wichtig. Aber weltweit brauchen wir neue Regeln, einen Paradigmenwechsel, auch in der Frage, wie wir Wirtschaft betreiben. Ich sage, wir müssen den Freihandel, wir sprechen ja auch über US-Freihandelsabkommen, ich höre immer Freihandel, Freihandel. Mein Leitbild ist nicht der Freihandel, also Handel ohne Grenzen, ohne Bedingungen. Wir haben das System der sozialen Marktwirtschaft. Der Markt braucht Regeln und Grenzen, auch weltweit, vom Freihandel zum Fairhandel. Das heißt, Mindestbedingungen, soziale und ökologische Standards weltweit umzusetzen. Nun werden Sie fragen, wie macht man das?
Sagen Sie doch mal, weil das vermisse ich nämlich auch in der Zukunftskarte. da stehen überhaupt gar keine konkreten Zahlen drin. Und also da würde ich einfach mal gerne wissen, wie wollen Sie sich auch messen lassen, wenn Sie sozusagen nicht konkret sagen, wir wollen das und das erreichen und auch mal eine Zahl nennen?
Also national werden die Zahlen ja genannt. Thema Energieeffizienz, Reduzierung Treibhausgasausstoß, 40% erneuerbare Energien. Auch europäisch haben wir diese Vorgaben. Darum sage ich, Europa, Deutschland, wir sind Exzellenzregion. Wir können in vielen besser werden. Aber weltweit, heute werden ja die nationalen Märkte ein Stück bestimmt durch internationale Produkte. Was nutzt es, wenn wir hier in Deutschland fair produzieren bei Textil, aber 90% der Produktion aus Bangladesch, Vietnam oder China kommt? Deshalb müssen wir die Welthandelsabkommen, die bisher Freihandelsabkommen waren, wir müssen diese WTO-Abkommen verbinden mit den weltweit bereits akzeptierten Regeln der ILO, das sind die Arbeitsnormen, und der Umweltstandards, die wir auch in weltweiten Regelwerken schon haben. Diese drei Regelwerke müssen verbunden werden.
Nun kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass unser Wirtschaftsminister laut Hurra schreit, wenn Sie sagen, ich will keinen Freihandel, ich will Fair Trade. Aber Sie brauchen ja praktisch auch alle anderen Ressorts, wenn wir nur mal über die Bundesregierung, über das Kabinett reden, um da tatsächlich voranzukommen. Was hören Sie von Ihren Kollegen?
Ich freue mich, dass bei der Zukunftskarte machen 5 Kollegen jetzt ganz aktiv mit. Und ich freue mich, dass beim G7-Gipfel die Kanzlerin, das Bundeskanzleramt uns unterstützt. Wir werden das Thema Wertschöpfungsketten international, also vom Baumwollfeld bis zum Bügel beim Textil, aber das kann ich genauso für Schuhe oder für Elektronik oder für unsere Handys ebenso deklinieren, dass wir dieses Thema mit den großen Industrienationen diskutieren und daraus dann natürlich Schlussfolgerungen ziehen.
HR Info, das Interview heute mit dem Bundesentwicklungsminister Gerd Müller. Und ich würde jetzt mal ein bisschen schauen, Sie haben sich viel vorgenommen, Sie haben ziemlich große Ziele. Und ich würde gerne ein bisschen mehr darüber erfahren, wie Sie das angehen, Ihre Ziele auch durchzusetzen, durchzubekommen. Wenn wir das mal konkret machen, Textilbündnis, das haben Sie eben schon erwähnt. Der Ausgangsanlass oder zumindest ein wichtiger Ausgangsanlass war ja dieses Unglück in Bangladesch im April 2013, als da eine Textilfabrik eingestürzt ist und mehr als 1.100 Menschen gestorben sind. Was ging da in Ihnen vor, als Sie diese Bilder gesehen haben? Sie sind ein Mensch, wo man weiß, der fühlt mit.
Ja, wir tragen Kleider auf dem Körper, die unter Bedingungen hergestellt werden, die wir hier in Deutschland nie akzeptieren würden. Es gab über 1.000 Tote und es ist schrecklich und unverantwortlich, dass Teile der deutschen Textilwirtschaft bis heute nicht in den Fonds einbezahlt haben, diesen Menschen die Lasten und die Probleme ein Stück weit dadurch auch zu mindern. Und da stelle ich fest, hier muss die Politik dann handeln, wenn die Wirtschaft nicht selber Verantwortung übernimmt.
Also Sie sehen das, Sie sind empört, auch ehrlich empört. Das sagen, glaube ich, auch Leute, die Sie sonst vielleicht ein bisschen kritisch sehen, Entwicklungsorganisationen, die sagen, der fühlt mit, der will wirklich was verändern. Und dann werden Sie Entwicklungsminister. Ja. Was machen Sie dann? Wie geht das konkret weiter? Sie haben die Idee, da müsste man doch was machen können mit so einem Textilbündnis. Wen rufen Sie an? An wen wenden Sie sich zuerst?
So, wir haben 6 Monate diskutiert. Das Textilbündnis ist ein ganz konkreter Schritt auf der Basis Freiwilligkeit und Verantwortung. Es ist auch großartig, dass die Zivilgesellschaft von den Kirchen bis zu den Gewerkschaften mich unterstützt, mitmacht und in der Textilwirtschaft und beim Handel auch jeder sagt, Mensch Müller, tolle Sache, das ist großartig, unterstützen wir.
Aber wenig haben gesagt, Mensch Müller, ich mache mit, oder?
Ja, und als dann konkret wurde, haben sie in die Hosen gemacht, wenn ich das mal so sagen darf, sind beiseite getreten. Und das werde ich nicht zulassen. Es gibt noch eine Öffnungsklausel für ein paar Wochen und Monate, wo die großen Handelskonzerne diese Politik betreiben können. Und dann werden wir sie stellen müssen. Ich möchte aber insbesondere positiv vorgehen. Die sich der Verantwortung stellen, und das sind ja zwischenzeitlich schon viele, die werden wir auch herausstellen. Mein Ziel ist, dass wir das auch mit einem Verbrauchersiegel und mit einem Verbraucherportal ab Januar dokumentieren, Wenn du dort einkaufst, dann bist du auf der sicheren Seite, was faire Produktion anbetrifft. Und den Umkehrschluss kann dann jeder Verbraucher auch für sich ziehen.
Sie haben jetzt deutliche Kritik an den Firmen geübt, die nicht mitmachen wollten. Es gab im Gegenzug auch Kritik an Ihnen, weil gesagt wurde, Sie haben zu viel in zu schneller Zeit gewollt. Die Firmen hatten das Gefühl, sie müssen praktisch gleich deutsche Sozialstandards auf der ganzen Welt einführen, wenn sie da mitmachen wollen. Haben Sie da vielleicht auch nicht so genau genug kommuniziert oder waren nicht oft genug dabei, um zu sagen, Moment mal, machen wir doch erstmal den ersten Schritt und dann sehen wir?
Also es sind da natürlich auch Profis dabei bei den Verbänden, die einfach nicht wollen, weil sie 30 Jahre gemauert haben. Und ich stelle aber mit Freude fest, dass die Firmenchefs selber und Chefinnen, wenn sie sich dann damit beschäftigen, sich das genau anschauen und sagen, Mensch, das machen wir ja längst. Auch in der Textilwirtschaft produzieren wir ja in den Ketten längst nach diesen Standards. Und ich sage auch da wieder, es geht um die Mindeststandards. Es geht darum, keine Kinderarbeit, keine Sklavenversklavung, Mindestlöhne. Und ich möchte, dass, wenn eine Lederhose gegerbt wird, die Kinder, und ihr habt es gesehen, in Marokko nicht in barfuß in den Chemikalien stehen und 5 Jahre später verkrüppeln und sterben. Und nun möchte ich eine deutsche Textilfirma, alle wie sie heißen, die Markenfirmen, von denen bisher keiner bei uns mitmacht. Jeder sagt, toll, Müller, so muss es sein. Jetzt möchte ich einen dieser großen Chefs hier hören, der sagt, das mache ich nicht oder diese Standards gelten bei mir nicht. Und deshalb denke ich, dass wir da die nächsten Tage, schon die nächsten Tage Bewegung haben. Ich lade nochmal alle zum Gespräch ein. Und ich bin nach wie vor offen, aber es muss sich was bewegen. Und ich werde an dem Thema dranbleiben. Und wir denken natürlich auch über gesetzliche Maßnahmen nach. Ich weiß sehr wohl, dass wir nur, ich sage mal, in kleinen Schritten vorankommen. Aber ich muss auch an das Große denken. Wir müssen Antworten finden auf das Thema Ernährung bei geringer werdendem Boden, Bodenschätzen, bei der endlichen Ressource von Wasser. Wenn wir diese Konflikte nicht lösen, wird es Krieg geben um Wasser, um Boden. Und deshalb brauchen wir jetzt neue Antworten.
Das, wenn ich da mal kurz fragen darf, das hört sich eigentlich alles nicht besonders gut an, was wir so an Entwicklungen erstmal voraussehen können. Aber ich finde, wenn man Sie reden hört, wirken Sie teilweise oder meistens eigentlich sehr optimistisch, teilweise fast ein bisschen unbekümmert. Haben Sie manchmal so die Angst, dass Ihnen das als eine gewisse Naivität ausgelegt wird?
Nein, weil ich weiß, dass die Probleme zu lösen sind. Ich ging noch in die Schule, da waren Mädchen dabei, die hatte Kinderlähmung. Und heute, Polio gibt es praktisch nicht mehr. Also Probleme werden gelöst. Das Thema Hunger. Die Erde, der Planet ist so reich an Boden, an Wasser, dass wir mindestens 10 Milliarden Menschen ernähren können. Warum hungern dann 800 Millionen? Weil wir unserer Verantwortung nicht gerecht werden. Wir können die Probleme lösen, aber wir müssen uns da, wir müssen unser Verhalten und das Wirtschaften auf Nachhaltigkeit umstellen. Also wir können den Wohlstand behalten und dennoch in eine, ich sag mal, bessere Zukunft gehen.
Herr Müller, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
Das war HR Info, das Interview mit dem CSU-Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Gerd Müller. Mehr Informationen sowie das komplette Interview als Podcast auf hrinforadio.de.